in Apostelgeschichte 8, Seite 212 im Neuen Testament. Seite 212 im Neuen Testament. Und Daniel, vielleicht kannst du mir Danke schauen, es hat keine Bibel bei sich. Apostelgeschichte 8 von Vers 30 ab bis Vers 39. Über das Thema die Reihenfolge von Tatsache, Glauben und Gefühle. Vers 30, da lesen wir, da lief Philippus hinzu und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und sprach, verstehst du auch, was du liestest? Er aber sprach, wie kann ich, so mich nicht jemand anleitet? Und er ermahnte Philippus, dass er auftrete und setzte sich zu ihm. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser. Er ist wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und still wie ein Lamm vor seinem Scherer. Also hat er nicht aufgetan seinen Mund. In seiner Niedrigkeit ist sein Gericht aufgehoben, wie wird er aber seines Lebens Länge ausreden? Denn sein Leben ist von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet solches? Von ihm selber oder von jemand anders? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing von dieser Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie zogen der Straße nach, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer sprach, siehe, da ist Wasser. Was hindert, dass ich mich taufen lasse? Philippus aber sprach, glaubst du von ganzem Herzen, so mag's wohl sein. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er hieß den Wagen halten und stiegen hinab in das Wasser, beide, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Und da sie aber heraufstiegen aus dem Wasser, rückte der Geist des Herrn Philippus hinweg. Und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Soweit die Schriftlesung. Lassen wir noch beten. Vater, wir danken nochmals für diese wunderschöne Passage, diese Stelle, die uns zeigt, die Reihenfolge von der Tatsache Gottes, Glauben eines Menschen und die Gefühle, die als Folge von dieser Tatsache und Glaube wirklich Freude geben. Vater, wir beten nochmals, dass du diese Stunde deinen Segen gibst, du uns Gnade schenkst, um das Wort klar und verständlich zu predigen, dass es wirklich im Herz und Gewissen von den Leuten eingeht und wenn noch jemandem hier ist, der noch nicht von Neuem geboren ist, dass er wirklich von ganzem Herzen Buße tut und glaubt alleine das Blut deines Sohnes für die Rettung seiner Seele. In Jesu Namen fragen wir das. Amen. Nun, Tatsache ist die Wurzel, die Grundlage von unserer Rettung. Das ist Tatsache. Wir sollen sehen, was die Tatsache sein soll. Glaube ist gegründet auf diese Tatsache. Dein Glaube soll nicht auf Gefühle gegründet sein. Das passiert oft, ob nun mit Rettung ist oder Nachfolge ist, dass ein Mensch sagt, ich fühle mich nicht gut. Nein, dann bin ich entweder kein Christ oder bin ich nicht der richtige Jünger Jesu Christi. Und dann hat man schlussendlich die Gefühle. Die Gefühle sind die Früchte deiner Rettung. Das Problem in unserer Gesellschaft heute ist, man geht nach Gefühlen. Wir sind eine Gefühlsgesellschaft. Emo-TV, emotionale TV. Dass man die Emotionen reizt, ohne dass sie wirklich aufgrund von biblischer Tatsache gereizt werden. Das ist das Problem. Ich brauche ein neues Auto, die Auto muss ich haben. Oder ein Mann denkt, ich brauche eine neue Frau zu haben. Die Frau denkt, ich brauche einen anderen Mann zu haben, der mehr Geld hat. Oder der Mann denkt, ich brauche eine jüngere Frau zu haben. Das ist es dauernd die ganze Zeit durch. Die denken dann, dann habe ich endlich mal die Gefühle, die ich denke, ich brauche. Weil die Menschen sind so traurig in ihrer Seele, die müssen sie durch das Fleisch gereizt werden, um materielle Sachen, fleischliche Sachen zu haben. Und dann denken sie, das soll meine Seele Freude verschaffen. Spaß gibt es schon. Aber bleibende Freude sollen materielle Dinge oder eine neue Frau, einen neuen Mann dich niemals geben. Nun, in Jesaja Kapitel 1, Jesaja 1, Vers 6, 7 und 8, als Beispiel lesen wir, was Gott von seinem Volk denkt. Von der Fußsohle bis aufs Haupt ist nichts Gesundes an ihm, sondern Wunden und Strieben und Eiterbeulen, die nicht geheftet, noch verbunden, noch mit Öl gelindert sind. Euer Land ist Wüste, eure Städte sind mit Feuer verbrannt. Fremde verzehren eure Äcker vor euren Augen und ist Wüste, als das, so durch Fremde verheert ist. Was aber noch übrig ist von der Tochter Zion, ist wie ein Häuslein im Weinberge, wie eine Nachthütte in der Kürbisgärten, wie eine verheerte Stadt. Da war nicht viel übrig von Gottes Volk. Da ist heute nicht viel übrig von der Gemeinde Gottes. Sie ist lauwarm. Sie hat keinen Reiz, kein Verlangen mehr, um den Herrn zu dienen. Es ist Wälzen und Sünde reingekommen. Nun, in diesem Kapitel 8 von Apostelgeschichte haben wir einen äthiopischen Kämmerer. Er kommt aus Äthiopien. Es ist ein Land Süden von Ägypten. Ägypten ist das Land von Ham. Und Afrika ist das Kontinent von Ham, der jüngste Sohn von Noah. Und dieser Mensch, diesen Äthiopier, diesen Hamit, ist der erste Mann im Neuen Testament, der auf die genau gleiche Art errettet wird wie wir. Ohne Zungen, ohne Handauflegen, ohne eine Taufe, nur aufgrund von Glauben alleine. Nun, die Bibel sagt in 1. Mose 9, 25, dass auch diese drei Söhne von Noah einen Fluch oder einen Segen auf sich bekommen haben. Und der Fluch über Ham war, dass er ein Diener aller Diener sein soll. Das heißt, er soll ein Diener sein von seinen zwei älteren Brüdern, Sem und Japhet. Das sind die Asiaten und die Europäer. Und warum nimmt Gott dann einen Hamit als ersten Mann, die errettet wird wie wir? Weil die Bibel sagt in 1. Korinther Kapitel 6, Vers 19 und Vers 20, dass auch wir ein Diener Gottes geworden sind. Wir waren ein Rebell. Niemand hat etwas zu sagen. Wir haben getan, was wir wollten. Aber in 1. Korinther 6, Vers 19 lesen wir, wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welcher ihr habt von Gott und seid nicht euer selbst. Warum? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum so preist Gott an eurem Leibe und in eurem Geiste, welche sind Gottes. Dein Leib gehört deinem Herrn. Dein Leib gehört nicht dir. Du hast nicht das Recht, das zu kleiden, zu schmucken, wie du willst. Das ist des Herrn. Du sollst ihm fragen, Herr, wie soll ich mich kleiden oder schmucken? Das gehört dem Herrn. Es ist sein Eigentum. Mit anderen Worten, Christen denken heute, ich habe alle Recht, ich habe Recht auf hier eine soziale Unterstützung oder an Pension, ich habe Recht auf dies und das. Weißt du, was die Bibel sagt? Dass ein Christ nur zwei Rechte hat. Hat das Recht zu sterben, das haben wir verdient. Das Lohn der Sünde ist der Tod. Die Sünde sollte ist der Tod, richtig? Haben wir gerade gelernt, Römer 6, 23 diesen Morgen, also die Kinder in der Sonntagsschule. Wir haben ein ganzes Leben lang gesündigt, das ist ein Recht zu sterben. Alle Menschen sterben einmal, warum? Wir haben das ganze Leben lang dafür gearbeitet, wir haben das ganze Leben lang gegen Gott gesündigt und Gott sagt, ja, dann sollst du dafür sterben müssen. Und zweiter Grund ist, dass ein Christ das Recht hat, sich zu verantworten. Wir haben diesen Morgen gesprochen, in erster Stunde, über die sieben Gerichte. Und einer der sieben Gerichte war das Gericht für das Richterstuhl Jesu Christi. Ganz wichtig, wir müssen uns einmal verantworten für unseren Heiland Jesus Christus. Was haben wir mit unseren Talenten, unserer Zeit, unseren Fähigkeiten getan für ihn? Die zwei Rechte haben wir. Nach der Bibel sind das die einzigen zwei. Alles andere ist extra, sicher hier in der Schweiz. Dass alle Möglichkeiten und soziale Obrigkeitsunterstützungen, das ist extra. Das ist abnormal, auch in dieser Welt. Wenn du außerhalb der Schweiz kommst und vor allem außerhalb Nordwesteuropa kommst, ist das abnormal. Warum denkst du, dass da aus Mittelosten und Afrika diese Millionen Flüchtlinge kommen? Das haben sie nicht da. Sie gehen nicht nach Asien, nach China, nach Japan, nach Afrika, nach Südamerika. Ah, sie gehen nach Nordwesteuropa. Weil Gott hat noch immer seinen Segen gegeben wegen diesem Buch, wegen der Reformation, wegen der Heilige Schrift von Luther, dass hier auch finanziell ein Wohlstand kommt. Das ist ein Segen von Gott. Extra. Das haben wir nicht verdient. Das heißt, heute lernt ein Christ, geh zu der Gemeinde, die du willst. Nimm die Bibel, die du gerne hast. Heirate den Mann, die so süß ist. Heirate die Frau, die du gerne hast. Das ist die Mentalität von heute. Und das ist kein Segen von Gott darauf. Nicht auf die Gemeinde, nicht auf die Ehe, nicht auf die Beziehungen. Gott zieht seinen Segen weg. Der ist nur Ärger und Elend. Und dann sagt der Mensch nach einiger Zeit, nein, das ist nicht so gut, nein. Das hat mir eine Menge Geld gekostet, was so denkt der Durchschnitts Nordwesteuropäer. Weißt du, was ich da mal tue? Ja, ich nehme einfach einen anderen Mann. oder eine andere Frau oder eine andere Gemeinde oder eine andere Bibel. Er stellt sich nicht die Frage, welche Bibel willst du, dass ich lese? Welche Erlöse willst du, dass ich nehme? Welche Gemeinde willst du, dass ich gehe? Welche Mann und Frau willst du, dass ich nehme? Das ist der Mensch. Er ist von Natur ein Rebell, der nach seinen fleischlichen Gefühlen immer die falschen Entscheidungen macht, bis irgendwo Gott eingreift. Wie genau hier bei diesem Kämmerer. Bei diesem Kämmerer war ein Mann, der nach Wahrheit suchte. Das war ein Heiden, der aus Äthiopien kam. Und damals musste man nicht mit einem Flieger ein paar Stunden nach Israel fliegen. Nein, das ging Tagen, Wochen lang von Äthiopien durch ganz Ägypten, durch die Sinai-Wüste und nach Jerusalem. Und dann sieht Philippus als Evangelist, dass dieser Kämmerer ein jüdisches Buch, ein Prophet Jesaja, liest. Er hat die Bibel. Stärker noch, wir lesen da, dass die Schrift sagt in Vers 32, er ist wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und still wie ein Lamm vor seinem Scherer, also hat er nicht aufgetan seinen Mund. Das liest er genau im Moment, dass da ein anderer Christ, ein Evangelist vorbeigeht. Und das weist hin auf wem? Das weist hin auf die gleiche Person, von wem Johannes der Täufer sagt in Johannes 1, Vers 29, siehe, das ist Gottes Lamm, welches die Welt Sünde trägt. Das ist Jesus Christus. Das Lamm Gottes. Es ist nämlich eine historische Tatsache, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach den Schriften, dass er begraben ist und am dritten Tage auferstanden ist. Das sind 3:1, 75% negative Botschaft. Aber heute muss alles positiv sein. Wir nehmen deswegen gerne Johannes 3, Vers 16, um das Evangelium zu erklären. Das ist wahr, was da steht, aber die gute Botschaft enthält es eigentlich nicht, weil Johannes 3, 16 ist 80% positiv und 1. Korinther 15, 3 und 4 ist 75% negativ. Johannes 3, 18 sagt, also lieb, ist positiv, hat Gott die Welt gehabt, dass er einen einzigen Sohn gegeben hat, ist positiv, dass alle, die in ihm glauben, positiv, nicht verloren werden, negativ, sondern das ewige Leben haben. Das ist 80% positiv. Was fehlt in Johannes 3, Vers 16? Dass Jesus gestorben ist, für deine persönlichen Sünden begraben und nach 3 Tagen auferstanden ist. Mehr als 500 Leute haben Jesus lebendig gesehen. Das ist eine Tatsache. Eine historische Tatsache, dass deswegen diesen Jesus Christus fähig ist, deine Sündenschuld zu bezahlen. Die Bibel sagt es so in Hebräer Kapitel 7, Vers 25. Daher er auch selig machen kann, immer da, die durch ihn, die durch Jesus Christus zu Gott kommen und lebt immer da und bittet für sie. Er kann dich selig machen. Er betet für dich. Aber du musst zu Gott kommen durch ihn. Durch Jesus alleine, nicht durch Maria und Jesus, nicht durch den Heiligen und Jesus, nicht durch Mohammed und Jesus, nur durch ihn alleine. Ja, dann gab es ein großes Debatte zwischen Agnostiker und Atheist, das heißt, jemand, der nicht glaubt an Gott, und ein einfacher Rettungswerker, der keine Ausbildung gehabt hat, aber hat Jesus gekannt. Und die intellektuelle Agnost, die über Evolutionskenntnisse verfügte, die hat versucht, den kleinen, einfachen Mann runterzuputzen mit seinen intellektuellen Argumenten. Und der Mann hat dann gesagt, schlussendlich, ja, wie kann ich das nun gewinnen? Es ist eine Debatte und ich muss mein Heiland doch vorstellen, hat er gesagt, schlussendlich, von ein paar hundert Leute, wer von 1000 Leute haben Friede, bleibende Friede, ewige Freude und Sicherheit von ewiges Leben in Jesus Christus gefunden. Wollt ihr bitte aufstehen? Und 140 Leute von beinahe 1000 Leute sind aufgestanden. Nun sagt der einfache Mann, ich habe 140 Zeuge, die beweisen können, dass Jesus lebt, dass er fähig ist, Sünden zu vergeben und ewige Freude und Friede zu schenken, im Herzen von jeder. Wie viele Leute, die hier sind, können aufstehen und sind aufgrund von des Nichtglauben an Gott, habe ich ewige Friede und ewiges Glück und weiß ich, wo ich die Ewigkeit verbringe und sie meine Sünden vergebe. Steh auf, bitte. Niemand ist aufgestanden. Das ist eine wichtige Sache, um immer zu bedenken. Wenn du mit einem Atheist sprichst und der hat all die intellektuellen Argumente, nochmals, du kannst es bei uns auch lernen in der Bibelschule, wenn du möchtest, wie du das dagegen stehen könntest, dann kannst du ihm drei Fragen stellen. Und kein Atheist oder Agnost oder religiöse Person kann diese drei Fragen positiv beantworten. Die erste Frage ist, bist du glücklich? Bist du wirklich glücklich? Die meisten sind es nicht. Ich bin glücklich. Ich habe Glück oder besser, ich habe Freude in Christus. De tweede vraag is, weißt du, wo du hinkommst, wenn du stirbst? Wohin gehst du, wenn du stirbst? Weißt du das? Die meisten haben keine Ahnung. Sie hoffen, sie denken, sie erwarten, aber sie wissen es nicht. Und drittens, hast du auf Schrift, dass, wenn du stirbst, deine Seele im Himmel kommt? Hast du das auf Schrift, schwarz auf weiß, wo ist das? Kein Koran, kein Bhagavad Gita. Keine Annalen von Konfuzius, nicht Buddhas Schriften, nicht der Vedas, der Putras. Kein Buch sagt, dass du wissen kannst, wo du hingehst, wenn du stirbst. Mit Ausnahme dieses selige Buch, die Heilige Schrift. Die Bibel sagt, das aber ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben hat gegeben und solches Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leib nicht. Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt in den Namen des Sohnes Gottes, auf dass ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt und glaubt in den Namen des einzig geborenen Sohnes Gottes. Ihr könnt es wissen. Ihr sollt es wissen. Wenn du nicht weißt, wo du hingehst, wenn du stirbst, dann ist es sehr wohl möglich, dass du niemals vertraut hast in das ewige Opfer des Herrn Jesus Christus. Ja, und Herr, eine Diskussion gehabt mit ein paar Männern und es ging um Äpfel. Und sie haben gesagt, eine Diskussion über einen Apfel, eine wissenschaftliche Diskussion, was ist ein guter und süßer oder ein saurer Apfel. Und sie haben alle ihre wissenschaftliche Methode losgelassen, um zu bestimmen, war das ein guter oder ein schlechter Apfel. Zusätzlich hat einer gesagt, weißt du was, gib mir das Ding, dann Biss genommen und hat er gesagt, das war ein guter Apfel. Warum? Er hat davon persönlich genommen, er hat das geschmeckt. Die Bibel sagt im Psalm 34, Vers 9, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Wie kannst du wissen, dass der Herr freundlich ist, wenn du auf ihn vertraut hast, wenn du ihn aufgenommen hast als deinen persönlichen Heiland? Das sind die Tatsachen. Die sind in diesem Buch gegeben, in Luthers Heilige Schrift. Das Buch, was du hier hast, was so einen Segen gegeben hat, wo das dunkle Mittelalter durchgebrochen ist, wo alle Freiheit und Wohlstand entstanden ist, nachdem dieses Buch auf Deutsch übersetzt wurde. Das habt ihr in euren Schoß. Was ein Segen. Kannst du nicht mitnehmen in den meisten Moslemländer, oder Saudi-Arabien oder Iran, Nordkorea oder China. Das Buch hast du hier und kannst du verbreiten und lesen. Nütz das, nimm das und genieß das. Zweitens, nach der Tatsache kommt der Glauben. Also das Fundament soll sein Tatsache. Und da aufgebaut kommt der Glauben. Nicht andersrum. Nicht erst den Glauben und dann da aufgehende Tatsache. Nein, nein, Glaube ist gegründet auf Tatsache. Und dann sollen wir noch sehen, da aufkommt das dritte Teil. Eins, zwei. Es ist ganz einfach, aber von den meisten sehr schwer. Und die meisten Christen heute werden von Gefühlen und nicht von Tatsachen und ihren Glauben geführt. In Apostelgeschichte Kapitel 8 sehen wir, dass der Kämmerer und diesem Philippus zusammen die Schrift lesen. Und wir lesen in Vers 36, als sie zogen der Straße nach, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer sprach, siehe, da ist Wasser. Was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Das ist eine gute Frage. Man braucht nicht lange zu warten, um sich taufen zu lassen. Philippus aber sprach, glaubst du von ganzem Herzen, so mag es wohl sein. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Das ist die Bedingung. Und wenn du eine neue Übersetzung hast, fehlt Vers 37. Dann kannst du so lesen. Vers 36, dann ist da Wasser und der Kämmerer sagt, dann siehe, da ist Wasser. Was ist es, dass ich mich taufen lasse? Dann geht es weiter, Vers 38, er hieß den Wagen halten und stiegen hinab in das Wasser. Beide Philippus und die Kämmerer untertauften ihn. Ich hatte eine Frage und eine Antwort zu bekommen. Was ein Unsinn. Neue Übersetzungen lassen Vers 37 weg, aber nummerieren weiter nach die Reihenfolge, die Lutherbibel, Vers 36 und dann Vers 38. Dann, wenn Vers 37 eingefügt wurde, warum gehen sie einfach nicht weiter? Nein, da ist kein Vers 37 bei ihnen. Der Standard ist immer die Heilige Schrift von Luther, auch in die Verseinteilung. Warum haben wir das rausgelassen? Weil die meiste große Kirche glaube an eine Wasserbesprengung von Babys. Orthodoxe Kirche, katholische Kirche, Luther, reformierte, evangelische Landeskirche, Methodistenkirche, alle besprengen Babys. Aber ein Baby, Vers 37, kann nicht glauben. Du kannst schon ein Kind taufen, aber das Kind muss Erkenntnis von Sünde haben, verstehen, was Jesus am Kreuz für ihn persönlich hat getan und dann als Freie wieder durch Glaube Jesus als persönlichen Heiland aufgenommen haben. Dann kann ein Kind 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Jahre getauft werden. Aber ein Baby von ein paar Tagen alt und ein paar Wochen alt kann das nicht. Stärker noch, kein einziges Baby wird getauft im Neuen Testament. Kein einziges. Bedingung ist Glaube und danach kannst du getauft werden. Aber dein Glaube ist begründet auf die Tatsache, was die Bibel sagt. Glaube kommt durch die Predigt, Predigt aber durch das Wort Gottes. Das ist das Fundament. Die Tatsache ist die Bibel. Und daraus kommt der Glauben. Bibel weg, kein Predigt mehr, kein Glaube mehr. Aus Gnade sind wir selig worden durch den Glauben. Und dasselbe nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf das sich kein Mensch rühme. Gott schenkt genügend Glaube an jeden Mensch. Du sagst, aber auch die Leute dann in der Dschungel? Ja, auch die Leute in der Dschungel. Gott gibt jede Person 2, 3 Chancen. Ich weiß nicht, ob ich die Referenz so finden kann. Ich habe nicht notiert, aber ich soll ihn versuchen zu finden. Ich dachte in Job 33. Ich dachte 33, mal schauen, ob ich ihn so finden kann. Ich sage in Vers 8, du hast geredet von meinen Ohren, die Stimme deiner Rede muss ich hören. Vers 13, warum willst du mit ihm zanken, dass er dir nicht Rechenschaft gibt alles seines Tuns? Denn wenn Gott einmal etwas beschließt, so bedenkt er es nicht erst hernach. Im Traum des Gesichts, in der Nacht, wenn der Schlaf auf die Leute fällt, wenn sie schlafen auf dem Bette, da öffnet er das Ohr der Leute und schreckt sie und züchtigt sie, dass er den Menschen von seinem Vorhaben wende und beschirme ihn vor Hoffart. Das heißt, Gott kann in den Träumen Leute warnen. Und da ist noch ein Vers, aber ich suche eine Referenz mit 2, 3 Mal, dass Gott Leute warnt. Das kann ich nicht so schnell finden, aber Gott gibt jedem Menschen ins Gewissen, in einer Predigt, in einer Bibel, offenbar in der Natur, eine Chance, ihm zu suchen. Und wenn eine Person das tut, dann schickt Gott ihm auch eine Person, die ihm das Evangelium bringt. Petrus musste nach Cornelius gehen, Apostelgeschichte 10. Und sein ganzes Haus kam zum Glauben. Der Kämmerer hat in Apostelgeschichte 8 hier von Philippus das Evangelium gehört, hat dadurch das ganze Äthiopien später zum Herrn Heiligen Jesus geführt. In Philippi kam diesen Kerkermeister zum Glauben. Oder Lydia am Fluss zum Glauben in Philippi. Das waren Menschen, die suchten nach Gott. Der Gott von den Juden. Und dann haben sie das Evangelium gehört und dann kamen sie zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Der Grund ist diesem Buch. Diesem Buch ist mehr zuverlässig als dir, dein Mann, deine Frau, deine Kinder, als nichts anderes. Das ist das Buch, worauf du vertrauen kannst. Wenn mein Vater sterbende war, ein paar Monate her, hat er immer die Bibel zitiert. Und wir haben damals Streit gehabt über neue und alte Übersetzungen, aber wenn er den Tod vor Augen hatte, hat er diesem Buch genommen, die alte Reformationsbibel. Das war das Buch. Er wusste, das Buch gibt mir Freude und Trost und Kraft. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lügen kann. Gott lügt nie. Die Bibel sagt in 4. Mose, Kapitel 23, Vers 19. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? Er sagt, komm zu mir, er rettet dich. Er sagt, wie der Name des Herrn anruft, deine Verantwortung, ich mache ihm selig. Das sind wunderbare Blanko-Checks, Verheißungen Gottes. Ich meine, gut, wenn mein Vater eine Herzattacke bekam, das war in den Jahren 80, dann hat er wirklich Angst gehabt um sein Leben, um seine Seele. Und danach kam ich zum Glauben, konnte mir das Evangelium bringen. Und danach kam er relativ schnell zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Er konnte danach noch so 30 Jahre leben in guter Gesundheit. Und konnte einiges tun für den Herrn, unter anderem Traktat verteilen. Und das ist ein Segen zu sehen. Die Frage ist, Gott hat dich Gesundheit gegeben. Ich weiß nicht lange, wie du noch gesund bleibst. Aber die Gesundheit, die du hast, kann Gott wegnehmen. Und was du hast, bete darüber, was kannst du tun, um den Herrn zu dienen. Mein Gott aber erfülle alle Notdurft nach seinem Reichtum in der Herrlichkeit in Christo Jesu. Philippa 4, Vers 19. Gott sorgt für dich. Mach dich keine Sorge um dich selber. Du suchst erst das Gottesreich und seine Gerechtigkeit. All das andere soll Gott dir auch geben. Aber erstens der Herr und seine Gerechtigkeit. Du vermagst alles in ihm, in Christus, der dich Kraft gibt. Alles kannst du tun. Alle Schwierigkeiten, alle physische, emotionale, geistige Elend kannst du tragen und durchhalten und recht tun in Christus. Wirf all deine Sorge auf mich, sagt der Herr in 1. Petrus 5, Vers 7. Ich sorge für dich. Er möchte für dich sorgen und nicht niemand anders. Und das dritte Punkt nach diesen Tatsachen, nach diesem Glauben, ist darauf gebaut, die Gefühle. Als letzte. Das ist die Reihenfolge. De Tatsache ist das Fundament. Und de Tatsache ist Luthers Heilige Schrift. Und ich muss dabei sagen, die unrevidierte, die Dinge so oft revidiert worden. Ik zag niet meer Luthers, maar als je nu zo Luthers naam is, verkauft besser. Schlachter auch. 1905, 1951, 2000, dat is schon twee, drie verschillende Ausgaben. Welche is de richtige? 1905? Nein, sicher nicht. Die is voor met alexandrinische Lesarden, sind hunderte Worte rausgeschmissen. Elbefelder? Dachte nicht. Seit 1855, die is schlechter nog als een katholische latinische Vulgata. Als een Elbefelder is meer rausgeschmissen, een unreferierte meer rausgeschmissen als een latinische Vulgata van het dunkle Mittelalter. Das ist das Buch, der Früchte kennen den Baum, was das neue Alter angefangen hat, der Wurzeln gegeben hat, die Erweckung gegeben hat, die Reformation gegeben hat. Das Buch. Das wollen die Leute nicht. Weil ich nehme, was ich will. Du sollst lernen zu fragen, was Gott will. Die Gefühle kommen am Ende. Wir lesen Apostelgeschichte 8, Vers 39. Da sie aber aufstiegen, auf dem Wasser rückte der Geist des Herrn Philippus hinweg. Und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich, fröhlich, Freude. Wahre Freude ist, wenn du tust, was Gott sagt. Das tust du aufgrund von Glauben, die von deinem Fleisch gerne hat oder dein Umgebung, das erwartet, weil Gott es von dir fragt. Dann kommt wahre Freude. Du wirst nicht errettet durch Gefühle, aber durch Tatsache. Tatsache ist, dass dieser Jesus Christus gestorben, begraben und auferstanden ist für deine persönliche Sünde. Die Gefühle sind eine Frucht deiner Rettung, eine Folge deiner Rettung, nicht die Wurzel und Ursache deiner Rettung. Also gut, ich habe das Evangelium gehört, das war interessant. Wir waren in Groningen, Niederlande, für den Straßenpredigteinsatz. Und genau 33 Jahre her war ich da in der ersten Woche in August. Ich war 2, 3 Uhr in der Nacht, halb betrunken, in Marktplatz. Bei der großen Turm da, das heißt der alte Grise, der alte Graue. Und da habe ich nach oben geschaut und gesagt, Gott, was tue ich eigentlich hier? Warum bin ich hier? Betrunken, Fußball, Studium, alles schön. Aber ich habe keinen Zweck, kein Ziel. Nächster Tag habe ich bei einem Stand von Spendenvereinen einen Christ getroffen, der mich eingeladen hat, das Johannesevangelium mit ihm zu lesen. Habe ich angefangen und ein paar Monate später, durch Gottes Gnade, hat er mich errettet. Ich bin auf die Knie gegangen, habe Jesus gefragt, meine Seele zu retten von der Hölle. Aber ich fühlte nichts Besonderes. Da war keine besondere Erfahrung. Letzten Sonntag kam ein älterer Herr zum Glauben bei der Taufe. Wenn er gebetet hat, hatte ich direkt eine große Freude und Strahlen in seinem Gesicht gesehen. Wunderbar. Ich hatte es nicht gehabt. Ich hatte kein besonderes Gefühl gehabt. Aber nach einiger Zeit wusste ich, die Last meiner Sünde ist weg. Ich wusste, meine Sündenschuld ist weg. Das war ein Gefühl. Aufgrund von was? Aufgrund von der Tatsache, dass Jesus Christus die Sünde weggenommen hat von meinen Schultern. Wenn du ein Gefühl haben, ich sage dir, wie du ein gutes Gefühl bekommst. Geh zurück zum Ort, wo du herkamst, fang an dort zu zeugen, zu allen alten Freunden. Dann lass dich taufen, geh auf die Straße, mach nicht aus wo, und fang an zu zeugen von Jesus Christus. Bei der Straßenpredigtreise hatten wir zwei Männer, die haben niemals in die Öffentlichkeit gepredigt. Einer aus Polen, der war einiges in das Gefängnis gewesen, hat sich bekehrt haben, kam mit, kam mit kaum Englisch, Polnisch schon. Hat angefangen, in Polnisch zu predigen. Und nun ist er noch immer am Predigen in Gdansk, ehemalig Danzig in Polen. Ein alter Räuber, der von Gottes Gnade zeugt. Wunderbar. Ein anderer Kerl, die Niederländer, die ist mitgegangen und am zweiten Tag hat er auch angefangen zu predigen. War ein Segen zu sehen für mich. Junge Männer, Junggläubige, die angefangen zu sagen, weißt du was? Und Freude haben sie gehabt, große Freude und Kraft. Mein Vater, nachdem er gerettet wurde, hat dann gesagt, okay, und was nun? Ich sage, dann kannst du ein Bibelvers lernen. Nein, ich bin zu alt, ich bin 65 Jahre alt. Sage, nein, du bist nicht zu alt. Wir lernen zusammen, 1. 5, 11, 12. Haben wir es in 5 Minuten gelernt. Das aber ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben hat gegeben. Und solches Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben nicht. Im Dezember letztes Jahr, einen Monat vor seinem Tod, habe ich gesagt, Pa, weißt du, wo du hingehst? Ich sage, ja, ich weiß. Hast du die Sicherheit von ewiges Leben? Ja, sagt er. Aufgrund wovon? Ich sage, aufgrund von der Schrift, sagt er. Wirklich. Hast du einen Vers? Er sagt, ja, sicher. 1. 5, 11 und 12 hat er zitiert. Das erste und leider auch das letzte Vers, was er gelernt hat in all diese 30 plus Jahre. Aber das hat ihm geholfen, den Tod in die Augen zu schauen und dann da durchzugehen. Er wusste, wo er hinging. Ich war noch gut. Wir hatten einen jungen Mann, die in Niederlande war ich damals nochmal Student, die kam, um ein Zimmer zu bekommen. Da habe ich gesagt, nur ein Christ kann eins bekommen, Gott ihm zu Jesus führen. Und also er hat eigentlich keine Sündeüberzeugung bekommen am Anfang. Da habe ich für ihn gebetet und gesagt, Herr, gib ihm die richtigen Gefühle, also weiß er als ein Sünder. Der hat er übernachtet im anderen Zimmer, nächsten Morgen um 6 Uhr hat er schon geklopft. Nico, ich möchte mit dir reden. Ja, was ist los dann? Ich habe schon Angst gehabt, ich konnte nicht schlafen. Die ganze Nacht habe ich Unruhe gehabt. Was dann? Die Hölle, Hölle, ich gehe in die Hölle. Davor hatte er keine Ahnung gehabt, dass er ein Sünder war. Gott, der Heilige Geist, hat ihm gezeigt, nachdem er gebetet hat, er ist ein Sünder und braucht Sündevergebung. Und kam dann zum Glauben an ihn. Du bekommst ein Gefühl durch zu tun, was Gott sagt zu tun. Du bist in die Gemeinde gehen, ist Recht tun, taufen lassen, in die Mission gehen. Tu, was Gott von dir fragt. Und dann kommt das Gefühl von selber. Das Problem mit den meisten ist, ist eben nicht Gott bei sein Wort. Sie tun, was sie denken, ist gut. Ich sage, dass sie tun, was Gott von ihnen fragt. Jahre her war ein junger Mann in der Marine und er hat immer seine alte Mutter Blankochecks geschickt. Und die Mama, die hat die Dinge dann bekommen, das hat sie gesagt, das sind schöne Dinge, aber wusste nicht, was ein Check war, hat sie so auf ihren Mauer geklebt. Ganze Mauer voll. Na, kam ein Moment, dass er nach Hause kam und seine Mutter hat noch kurz zu leben, ist danach gestorben. Und dann kam er rein und musste den ganzen Wohnung leer holen. Ich sagte, mal, hunderte Blanko-Checks, also Blanko-Checks, Checks, die er geschickt hat. Dann musste sie ihm zum Bank gehen, dann konnte sie 100 Franken oder Vera, was auch, bekommen. Das hat sie nicht verstanden. Das ist einfach auf der Mauer gehangen, dann hat sie einen schönen Schmuck gefunden. Mit anderen Worten, die Frau hat ganz einfach gelebt, hat nicht verstanden, dass ihr Sohn eine Menge Geld geschickt hat. Aber musste es verwandeln. Und Gott hat jeder von euch eine Menge Verheißungen gegeben in der Heiligen Schrift. Rufe zu mir und ich werde dich antworten und dich groß unerforschliche Dinge geben, die euch nicht versteht. Jeremia 33, 3. Ich vermag alles, in dem mich mächtig macht, Christus. Aber er nimmt die blanken Verheißungen nicht. Das sind die Verheißungen, die Gott dir gegeben hat. Nimm sie. Jahre her in Indien gab es einen Mann aus Norden Indiens, ein Sikh, das ist von einer sehr hohen, sag mal, Kaste, Sadhu Sundar Singh. Und er war ein bekannter, reicher Mann, hat sich zu Jesus Christus bekehrt, hat angefangen zu zeugen. Seine Familie hat ihm enterbt, das war ein Schande für die Familie. Aber sein Vater war sterben, hat dann gefragt, ob Sadhu Sundar Singh zurückkam, für ein letztes Mal mit seinen Geschwistern. Hat er gefragt, Sohn, du hast meinen Namen zu Schande gemacht, weil du Christ geworden bist. Aber weißt du was, ich verzeih dir, ich habe ein großes Erbe für dich. Mit Ausnahme, wenn du dein Jesus verleugnest. Das musst du tun, um diesen Erbe zu bekommen. Er sagt, Papa, Jesus hat für mich sein Sündenblut gegeben, hat meine Sünden verzeihen, hat mir niemals etwas Böses angetan. Ich kann ihn nicht verleugnen. Tut mir leid. Haben sie ihn versucht zu vergiften. Er war zu Tode krank, hat es überlebt, ist ohne Erbe weitergegangen in die Himalaya-Gebirge und hat Leute angefangen helfen im Feld, Buddhisten oft da oder Hindus mit ihrer Arbeit. Und die Leute haben dann gesagt, Steine genommen, geh weg, wir wollen nicht, dass du uns zeugt von Jesus. Er hat noch weiter geholfen und am Ende des Tages hat er wieder gezeugt von Jesus Christus. Dieser Sundar Singh hat gesagt, ein Christ ist eine Person, die sich verliebt hat in Jesus Christus. Das ist es. Leute sehen dich und sie sehen, hey, die Person ist anders, weil er tut dies oder das nicht mehr aus Liebe zu Jesus. Die Bibel sagt, also hat Gott die Liebe, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Ein Christ gibt. Gott gibt. Jesus gibt. Hierin ist Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, dass er uns hat geliebt. Er hat sich für uns gegeben. Wie eine Ehe, du musst daran arbeiten. Fang an, wenn du die Gefühle haben möchtest, ein gutes, freudiges Gefühl, etwas zu opfern, nur für Jesus. Dich selbst zu verleugnen, nur für Jesus. Einen Anfang zu machen, ein Narr aus dir zu machen, vielleicht zu zeugen, nur für Jesus. Sundar Singh wurde gesteinigt, verfolgt, in ein Loch geschmissen, vergiftet von seiner Familie. Aber ist weiter in die Himalaya gegangen, um zu predigen. Weißt du, was ihm durchgehalten hat? Jesus hat das richtige Gefühl gehabt. Er war dauernd erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er hat getan, was Gott von ihm fragte. Nach deiner Rettung habe ich angefangen zu zeugen zu meinen verlorenen Freunden. Ich habe gedacht, wie kann ich sie loswerden? Das war nicht so ein Problem. Überall, wo ich kam, sage ich, hey, hallo, wie geht's dir? Oh, gut, ein bisschen reden und so weiter. Hey, ich bin errettet. Wie ist mit dir? Rettet, was meinst du mit? Ja, ich habe Jesus Christus an meinen persönlichen Heiland aufgenommen. Das ist wunderbar. Muss auch mal versuchen. Das ist ein kleines Traktat. Muss man durchlesen. Frage hast, ruf mich an. Das haben wir gezeugt, lasse. Einige haben sich bekehrt. Viele nicht. Ein paar sind in die Mission gegangen. Nach Irak, nach mitten Zentralasien. Die meisten nicht. Das macht nichts aus. Sie müssen wissen, was Gott in seiner Gnade für sie hat getan. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 8, Vers 39, er zog aber seine Straße fröhlich. Freude ist das Kennzeichen eines von neuem geborenen Christen, ein geisterfüllter Christ. Nochmals, ich habe das schon mal gezeichnet, aber ich soll es nochmals tun hier. Das Leben von einem Person ohne Jesus Christus, du bist hier, und Christus ist draußen. Wenn du da in der Situation bist, brauchst du errettet zu werden und den Namen Jesu anzurufen um sein Blut. Zweitens, du hast einen Christ. Er ist im Zentrum seines Lebens und Jesu ist an seinen Füßen. Und sein Leben ist ein Chaos, Unruhe. Das Leben von den meisten Christen. Und du hast als Dritte das Leben von einem geisterfüllten Christ. Er, Jesus Christus, ist auf dem Stuhl, Thron deines Herzens und du bist hier an seinen Füßen. Du anbetest an seine Füße. Und dein Leben ist in Ordnung, da ist Ruhe, da ist Friede und da ist Freude. Das kann der Herr geben, wenn er zentral steht. Du bist errettet, wenn du nur Jesus Christus vertraut hast, durch Glauben allein. Du kannst sicher sein, wenn du glaubst, was Gott hat gesagt in seinem Buch. Und du kannst das richtige Gefühl haben, wenn du tust, was Gott sagt, dass er von dir fragt. Wenn du nicht leben möchtest für den Herrn, ist kein gutes Gefühl. Wenn du nicht glaubst, was Gott hat gesagt, hast du keine Heilsgewissheit. Und wenn du Jesus Christus nicht hast vertraut, dann bist du noch nicht sicher. Dann brauchst du noch Heil zu bekommen in Jesus Christus. Wir haben davon gesungen, Fels des Heils geöffnet mir, birg mich ewiger Hort in dir. Lass das Wasser und das Blut deine Seele, heilige Flut, mir das Heil sein, das frei macht von der Sünde, Schuld und Macht. Diesen Fels ist geöffnet für dich, aber du musst im Glaube deine Hand legen auf diesen Fels, auf Jesus Christus.